Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
So, was für einen Tag haben wir denn heute?
14.
Oktober 1813.
Anno 1813.
Stillstand! Guten Morgen!
Guten Morgen! Guten Morgen.
Im Namen des Herrn und des Königs, ein Dreifach. Mit Gott!
Für König und Vaterland!
Mit Gott!
Für König und Vaterland!
Mit Gott!
Für König und Vaterland!
Hui. Heute kommt Mikrokosmos aus Leipzig. Und was Sie eben gehört haben, waren junge und alte Männer in Uniform. In blauen preußischen Uniformen. Ich bin Philipp Schnee und ich bin hier bei einem Reenactment der Völkerschlacht von Leipzig. Reenactment, das heißt, hier wird also ein Wochenende lang die Völkerschlacht aus dem Jahr 1813, also dieses riesige Gemetzel zwischen Napoleons Truppen und seinen Feinden, nachgestellt. Aber warum machen die das? Ist das alles nur Karneval, ein nettes Hobby? Oder trägt das Reenactment zu einem besseren Verständnis von Geschichte bei? Warum wollen hier Beamte und Versicherungsangestellte echt, unverstellt, authentisch Krieg und Sterben nacherleben?
An! Feuer! Hey!
Hat Reenactment eine Funktion in unserer Gedächtnis- oder Erinnerungskultur? Oder ist das Ganze doch nur Geschichte konsumierbar gemacht für die Eventgesellschaft? Hier geht's jedenfalls freitagabends los, am Torhaus Dölitz, einem Vorort von Leipzig. Ein altes Gemäuer. Und rundum auf der Wiese sind jetzt schon viele weiße Zelte aufgebaut. An einigen werden noch Heringe reingehämmert, vor anderen sitzen schon bunt verkleidete Menschen auf Holzklappstühlen. Und einer davon ist Michel Kote, der Hauptorganisator, der mich über den Zeltplatz begleitet.
Wer läuft denn jetzt hier gerade vorbei?
Das sind polnische Einheiten in einer parademäßigen Ausrüstung, sehr schmuckvoll, mit Bärenfellmützen.
Aber auch mit gesagt, Bierflaschen,
auch,
ne?
Auch in dem Fall mit Bierflaschen, vermutlich sind sie noch außer Dienst. Wobei, Flaschen wären ja eigentlich nicht unhistorisch. Flaschen gab es damals schon.
Wenn wir jetzt schon hier auch eine polnische Darstellergruppe getroffen haben, können Sie mal kurz sagen, wie viele Leute werden denn jetzt am Wochenende kommen und woher kommen die alle her?
Also die Darsteller kommen erstmal aus ganz Europa. Also wir haben Deutsche dabei, klar, wir haben Polen, wir haben Tschechen, wir haben Belgier. Aber um die 700 werden in jedem Fall hier da sein.
Kann ich kommen, als was ich möchte? Also kann ich sagen, ich komme als Oberbefehlshaber, als General?
Also Sie können grundsätzlich in jeder Uniform kommen, derzeit, ja, natürlich zur Zeit passend, die Sie tragen möchten. Allerdings als Offizier zu kommen, können Sie auch machen. Sie dürfen dann nur nicht befehlen.
Vielleicht können Sie mir gleich mal hier beschreiben, was für Gruppen es hier dann gibt.
Ja, also wir haben jetzt hier eine breit angelegte Zeltgasse, die geteilt ist. Auf der rechten Seite haben wir sächsische Soldaten, dahinter gleich preußische Kanoniere liegen, wobei ja Preußen und Sachsen damals eigentlich Feinde waren. Liegen
das heißt,
also
ja, Feind und Feind Bett an Bett.
Richtig, genau. Das ist auch das Ziel der Veranstaltung. Wir sagen immer Kriegsfeuer 1813 und Friedensfeuer heute. Also die Nationen, die Staaten, die damals einst sich bekriegten, die sitzen heute am Lagerfeuer gemeinschaftlich zusammen. Das ist eigentlich das Sinn. Und das setzt sich dann fort. Auf der anderen Seite wieder französische Einheiten, Marinegarde. Die Marinegarde ist eine sehr, sehr interessante Uniform.
Überall. Können Sie die mal beschreiben? Also was finden Sie so Schmuck an denen?
Also ja, die sind natürlich, erstens mal haben die ganz, ganz viele Goldverzierungen. Die haben ganz, ganz viele Knöpfe. Die Uniform hat über 100 Knöpfe. Wenn Sie meine Uniform sehen, ich habe irgendwie so um die 28 Knöpfe, also ganz, ganz viel weniger und die haben über 100.
Ein bisschen Knopfneid.
Na, Knopfneid, nein, wollte ich nicht sagen. Also für uns Preußen ist das schön, weil es kostet ja auch Geld. Wenn Sie 100 Knöpfe haben oder 28, ist schon ein Kostenunterschied.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Kosten. Sie haben, glaube ich, 25 Knöpfe nur, kostet weniger. Was kostet denn so eine Uniform? Wie viel muss man denn da reinstecken?
Wenn Sie einen Infanteristen darstellen, sind Sie schon durchaus bei 4.000 Euro dabei. Wenn Sie jetzt eine Generalsuniform machen lassen, die auch dann wirklich echte Goldfäden einarbeiten, können Sie bis zu 25.000 Euro rechnen.
Schmuckvolle Uniformen mit aufwendigen Verzierungen tragen hier einige, aber hier wuseln auch viele recht einfache Uniformen rum. Noch wirkt das Ganze wie ein großes Zeltlager von befreundeten Gruppen. Man heißt sich willkommen, richtet die Zelte ein, rollt Kanonen auf die Parkflächen vor dem Zelt. Das große Ziel, auf das alle hinfiebern, findet aber morgen statt, um Punkt 14.30 Uhr. Dann soll die Völkerschlacht von Leipzig reenacted werden, nachgespielt.
Das Bild der 100.000 Toten, sage ich mal.
So eine Masse an Soldaten kannte man nicht. Ich meine, Leipzig hatte damals ca. 30.000 Einwohner. Und damit einmal stehen über eine halbe Million Soldaten hier vor der Tür und bekriegen sich gegenseitig.
Soldaten des napoleonischen Heeres auf der einen Seite, die entweder als Exporteure der Ideen der Französischen Revolution oder als Besatzer gesehen werden. Auf der anderen Seite die alliierten Truppen. Preußen, Österreicher, Russen. Können Sie noch mal kurz Ihren Namen sagen?
Meinen historischen oder meinen echten?
Gerne beide, wenn Sie da noch unterscheiden können.
Na gut, ab morgen nicht mehr. Patrick Guru und meine Person hier ist der Oberstleutnant von Borke.
Zu Oberstleutnant von Borke alias Patrick Buchow wurde ich gebracht, weil er mir erklären kann, was hier morgen eigentlich gespielt wird. Er hat die operative Führung für die Schlacht auf preußischer Seite.
Und ist das jetzt eher eine Art von Theaterinszenierung, bei der alles choreografiert
und
feststeht? Oder ist es sozusagen eher Impro-Theater?
Also es ist jetzt kein Schauspiel in dem Sinne, dass es ein Drehbuch gibt. Es gibt ein kurzes Szenario, wie das Gefecht ablaufen soll, aber das ist jetzt eingeteilt nur in Gruppphasen. Wir selbst sind jetzt hier, Marc Kleberg ist hier, wir liegen jetzt hier bei Altötsch-Dölitz. Wir liegen jetzt hier in diesem Bereich im Moment. Und das eigene Szenario ist so, dass also der Kampf um die Schäferei Auenhain stattfindet. Das heißt, wir als alliierte Brigade werden hier von der Lageentwicklung gesehen über eine funktionsfähige Brücke bei Kröbern auf die Schäferei Auenhain vorstoßen und dann weiter Richtung Norden. Das heißt aber nicht, dass jetzt alles minutiös, minutenmäßig durchgetaktet ist, sondern es wird nur die Idee des Gefechtes dort nochmal publiziert und es wird nochmal durchgesprochen, welche Dinge sind noch zu berücksichtigen, um das Ganze im Fluss zu halten.
Also ist klar, wer verlieren wird und was ist, steht sonst noch fest? Also wie viel Spielraum gibt es?
Das Endergebnis ist klar, die Schäferei wird von den Alliierten irgendwann erobert werden.
Und können Sie aber Überraschungen mit einbauen, die sozusagen den Gegner, Ihren gespielten Gegner jetzt noch überraschen werden?
Alles, was jetzt auf dem Gefechtsfeld innerhalb des gedachten Gefechtes erfolgen kann, das ist völlig frei.
Und da orientieren Sie sich an historischen Kriegstaktiken oder wie gehen Sie da vor?
Genau.
Wer auf! Bataillon! Rekommandiert! Gewehr ab! Wir haben noch einige Rekruten hier.
Jan Rosenthal, Mitte 30, Lehrer und preußischer Leutnant, steht mit mir vor dem Zelt seines Vorgesetzten.
Gut, hier sieht es auch schon einiges bequemer aus, ne?
Das ist. Ja, das sind die hier, die Oberstabsoffiziere. Die kriegen ein bisschen mehr Geld als wir.
Da gibt es frisches Obst und
wir müssen Käse. Wir kochen uns da drüben Laubblätter und Grasnarbe.
Wir wollen ja unsere Zähne behalten. Bei denen ist das nicht so wichtig.
Welchen Rang haben Sie, wenn ich fragen
darf? Major. Sieht man das?
Was mir gerade auffällt, eine persönliche Frage, aber ist Ihre Brille auch historisch nachgebildet oder ist das sozusagen, tragen Sie die immer so?
Das ist ein Original.
Das ist ein Original?
Ja, aus der Zeit, ja. Also das ist etwas später, 1820, schätze ich mal. Also die kriegt man ja noch mit meiner Glasstärke.
Also selbst die Gläser sind original?
Da waren original Gläser drin, aber die waren nichts für mich. Also das sind meine Stärken, die ich brauche.
Haben Sie lange danach gesucht?
Ja, man muss sich schon ein bisschen beschäftigen.
Bei mir ist es gleich.
Ist das auch eine? Ah, das ist mir nicht so sofort aufgefallen. Für die Mannschaftsgrade dann eher die Brille. Ein bisschen einfacher.
Ja, die ist relativ einfach. Die ist aber eher so schon fast 1840er Jahre. Und die habe ich auch relativ günstig bei eBay gekriegt.
Ich hatte mir in der Vorbereitung auf dieses Wochenende viel vorgestellt. Aber Originalbrillen, wow. Mir wurden auch schon stolz handgenähte Knopflöcher, Holzschuhe und genagelte Lederstiefel gezeigt.
Also sie sind sozusagen Geschichtsnerds.
Könnte man meinen. Es gibt welche, die sind da wahrscheinlich mehr drin, tiefer drin. Also die wollen das wirklich authentisch haben. Dann gibt es halt welche, die sind halt nicht so. Die haben die Uniform an, die machen das Gefecht mit. Und sonst ist es eher mehr so ein etwas kameradschaftliches, lustiges Beieinandersein.
Also so ein geselliges Abenteuer.
So ein geselliges Abenteuer, ja, so Männer allein im Wald. Aber wie gesagt, das hat halt jeder selber für sich festgelegt, wie weit möchte ich gehen. Also ich muss auch sagen...
Aber Ihnen ist es mehr. Bei Ihnen ist es sozusagen, Sie wollen da was erleben, was spüren. Was ist das genau?
Richtig. Die Geschichte wahrscheinlich. Natürlich ist jetzt so eine Schlacht immer ein bisschen schlecht dafür. Wobei ich aber sagen muss, wenn ich mich an Waterloo 2010 zurückerinnere, da war ich noch kleiner, gemeiner Soldat, stand mit meiner Einheit in der Linie und mit einmal kam über einen Hügel kam die schwere französische Kavallerie. Also schwere Kavallerie bei den Franzosen, das sind Kürassiere. Also Brustpanzer, Rückenpanzer, große Helme. Die haben einen ca. 2 Meter großen Pallasch-Säbel dabei. Und das waren ca. 25 Mann, die da in Formation auf uns zugeritten sind. Und man hat es wirklich gemerkt, die Erde hat gebebt und es ist ein martialischer Anblick. Also ich als normaler Mensch von heute hätte gedacht oder habe gedacht, jetzt war's, das war's. Oder wenn man vor eine französische Artilleriestellung läuft, da weiß ich, die hätten damals auf die ca. 200 Meter, hätten sie Kartätschen geladen, die hätten uns in 1000 Stücke gerissen. Und das sind alles solche Erfahrungen, ja, um das mal zu verstehen, wenn das jetzt ein Augenzeuge von damals
berichtet hat. Durch diesen Grusel versteht man mehr.
Ja, weil man hat dafür ein Gespür, in diesen engen Linien zu stehen, diese ganze Schlachtenlärm, man versteht die Offiziere nicht, die Unteroffiziere versuchen irgendwie die Leute in Ordnung zu halten und wissen, dass die Befehle manchmal gar nicht mehr vorne ankommen, weil sie schon wieder, bis der Befehl vorne ist, sich die Situation schon wieder geändert hat. Und das sind dann alles so Sachen, die kann man, wenn man das liest, kann man das sich nachempfinden. Also ich liege auch oft in meinem Zelt und liege da auf dem Stroh oder so und bipper mir einen ab. Da denke ich mir immer so, warum hast du nicht Zinnfiguren bemalt?
Können Sie mir vielleicht mal Ihr Zelt zeigen und Ihre Ausrüstung?
Wir können gerne mal hingehen. Kommt natürlich noch dazu, ob die Burschen schon Licht gemacht haben. Ah, da ist er schon dabei. Aber wir können trotzdem eintreten. Weitermachen, Soldat. Kommen Sie ruhig hinter. Also wir haben hier vorne so einen kleinen Besprechungstisch, wo man sich dann drum setzen kann oder sich essen kann. Und hier haben wir dann sozusagen den Schreibtisch. Wie gesagt, ist jetzt alles noch für einen kleinen Leutnant, wie ich darstelle, ist das alles noch sehr schäbig und billig.
Aber Sie haben trotzdem einen Burschen, der jetzt Ihnen hier Licht machen muss.
Der steht mir zu. Ein Bursche steht mir zu als Offizier, der für mich bestimmte Sachen macht. Zum Beispiel jetzt hier Feuer macht, Tisch eindeckt und mich unterstützt sozusagen, weil man doch als Offizier auch sehr viele Aufgaben hat.
Und Ihr Hobbykollege muss jetzt alles machen, was Sie sagen? Also hier gilt wirklich eine ganz klare Chain of Command?
Es gibt eine gewisse Kommandostruktur, aber es bleibt noch alles, zumindest jetzt in der etwas lockeren Phase, in der wir uns jetzt befinden, bleibt es noch alles im netten Rahmen. Aber dann, wenn es dann wirklich heißt, wie gesagt, ab morgen 9 Uhr bin ich Offizier, die anderen sind meine Untergebenen. Und dann heißt es wirklich Befehl und Gehorsam.
Sie haben ja noch eine zweite Uniform hängen. Was ist das für eine Uniform?
Das ist die eigentliche Uniform, denn ich habe jetzt hier schon den Überrock an. Das ist wie ein Mantel für die Offiziere. Das hat man so im Alltag getragen. Und das hier ist dann die richtige Offiziersuniform. Ja, der preußische König stand auf sehr straffe Sachen. Uniform musste eng ansitzen. War auch eine Stofffrage, deswegen sitzt sie sehr, sehr spack. Sieht dadurch aber auch sehr elegant aus, weil sie halt sehr straff sitzt. Sie müssen ja noch verstehen, wir sind hier in einer patriarchischen Gesellschaft. Also sprich, wir haben ja das Adelsmonopol bei den Offizieren, das war aufgehoben, aber ein Offizier war immer noch ein Offizier. Also die Mannschaften, wenn ich jetzt hier durch die Biwakgasse gehe, die nehmen Haltung an, die stehen stramm. Da hat man auch eine gewisse Ausstrahlung, da kann ich nicht mit einem Schlapperpulli ankommen. Und Sie sehen ja auch hier bei dem jungen Burschen, der hat ja auch seine Uniform immer noch voll an, mit Säbelzucker. Der wird das auch noch eine ganze Zeit zu tragen, bis ich ihn aus dem Dienst entlasse für heute. Wenn ich sage, ich brauche dich heute Abend nicht mehr, dann kann er sich trollen. Bursche, ist vorm Zelt, vorm Schlafzelt auch die Laterne schon an? Dann bitte noch entzünden. Also auch vor dem Schlafzelten stehen Laternen, dass man sozusagen immer findet, wo man schläft. Was ich auch noch zeigen möchte, ist das sogenannte Siegel. Das ist mein Siegel.
Und Ihr Bursche steht jetzt immer noch stramm. Heißt das, es wird das ganze Wochenende so durchgezogen, dann auch ganz klar? Also ja. Da herrscht im Hobby dann schon auch preußische Disziplin.
Ja, vor allen Dingen der junge Bursche hier, der ist sehr ambitioniert. Der hat noch eine große Karriere vor sich. Da hat er aber noch 30 Jahre Zeit.
Samstagmorgen. Die Wiese um die Zelte ist feucht. Manch einer steht noch mit weißer Schlafmütze auf dem Kopf vor dem Zelt. Und hier in einem alten, baufälligen Haus ist die Pulverausgabe. Hier wird Schwarzpulver für die Kanonen ausgegeben.
Wir sind von Großbären und wir sollen da Pulver in Empfang nehmen.
Die haben da nur unter gewissen Voraussetzungen.
Das haben wir.
Da bin ich jetzt gespannt. Das sieht schon mal gut aus.
Warum sieht das jetzt gut aus? Das liegt an diesem grünen Schein. Ne?
Das ist der Paragraf 27, Sprengmittelgesetz. Das regelt den Erwerb und den Verbrauch von Schwarzpulver. Und nur wer praktisch unter Vorlage dieses Paragraph 27 hier erscheint, bekommt für das eine Geschütz, was er darstellt, die Menge Pulver, die wir vorgesehen haben.
Was kommt da jetzt alles rein? Ich habe gesehen, 3 Päckchen Mehl, eine Alufolie. Wozu ist das alles?
Aus der Alufolie wird die Kartusche für das löse Pulver gefertigt und das Mehl ist diese Vorlage, die das Beschussamt als Dämmung vorsieht. Und jetzt müssen die Kollegen natürlich da draußen oder die Kameraden also Kartuschen drehen mit der Alufolie, das Mehl als Dämmmittel auch in die Kartusche bringen.
Und Sie sind von offizieller Seite hier?
Meine Funktion ist der Oberkommandierende der französisch-rheinbündischen Artillerie. Über die Jahre hat sich das bewährt.
Siegfried Meurer, Leipziger Kripo-Beamter mit amtlichen Schnauze. Und der erste Franzose, den ich hier treffe. Er steht in seiner napoleonischen Uniform neben mir und schwärmt.
Und was fasziniert Sie so an Ihrem Hobby? Ist es das Militärische? Ist es gerade dieser Umgang mit dem Pulver?
Mich hat fasziniert diese Entwicklung dieser Artillerie. Ist eine zerstörerische Waffe. Aber wo kamen sie denn her und wie ist er entwickelt worden? Das ist schon faszinierend, für mich faszinierend.
Aber die Waffen interessieren Sie vor allem?
Die Waffe an sich so und so. Und dann die Konstellation, das Militär. Und was mich auch heute noch, Mann, fasziniert, was haben die damaligen Soldaten, was haben die damals bewegt? 23 Kilometer Marsch, dann die Kanonen noch in Stellung zu schieben, dann eine Stunde lang Trommelfeuer zu schießen und dann wieder abzubauen und wieder nochmal 23 Kilometer zurückzugehen. Es ist also bewundernswert, was die damaligen, also was unsere Altvorderen geleistet haben. Das ist ja auch das, was wir dem Publikum vermitteln wollen. Wir wollen ja denen nicht Krieg vermitteln. Das ist ja Unsinn, ne?
Das wäre jetzt auch nochmal eine Frage, worum geht es Ihnen denn am meisten? Das, was Sie unter Ihren Kameraden erleben und wie Sie da miteinander umgehen, ist das, was für Sie das Bedeutende an Ihrem Hobby ist oder das, was Sie nach außen darstellen, wenn man so möchte, die Show, die Sie also, den Zuschauern bieten?
Was ist unser Anliegen? Unser Anliegen ist ja Zeigen von Militär aus der damaligen Zeit, Waffentechnik aus der damaligen Zeit, vor allem Zivilleben aus der damaligen Zeit. Wir wollen Mittler sein zwischen gelesener Geschichte und erlebter Geschichte. Und wir wollen erklären, gerade hier im Leipziger Raum, hier war eins der ersten mörderischen Schlachten mit zigtausend, hunderttausend Toten und Verwundeten. Ja, ich fühle mich oder wir befühlen uns hier als Bewahrer der Tradition und Vermittler. Wir wollen Militär erklären, wir wollen Zeit erklären und wir wollen Geschichte erklären.
So richtig verstehe ich noch nicht, welche Botschaft Siegfried Meurer, das ist der napoleonische Kommandeur, jetzt zur Völkerschlacht vermitteln möchte.
Ein Krieg ist furchtbar. Wir stellen sowas mit stumpfen Waffen dar.
Aber trotzdem stellen Sie ja sozusagen Kriegshandlungen dar, Sie stellen eine Schlacht dar, Sie stellen sozusagen den Kampf mit den Waffen dar und keine Friedensverhandlungen, die es ja historisch auch gab. Also Sie haben sich sozusagen für den Kampf entschieden, den Sie darstellen möchten, ne?
Ja, das unbestritten, selbstverständlich. Wie wollen wir es sonst darstellen? Wir wollen ja auch provozieren.
Seit Jahren spielen Sie einen französischen Soldaten, Sie sind selbst aus Leipzig. Warum spielen Sie einen Franzosen? Wie kamen Sie dazu?
Ja, ich habe...
Also warum haben Sie sich für die Verliererseite entschieden?
Ja, also Preußisch, das ist leider so, das hat mir nicht gefallen. Weil auch der Preußendarsteller lebt das Preußische. Das ist nicht für mich. Das Französische hat mich da mehr interessiert. Und dann gab es ja schon die ersten Bücher in der damaligen Zeit, wo man also gelesen hat, dass unter dem Regime von dem Napoleon, der Soldat auch Marschall werden konnte. Und die Franzosendarsteller, die denken auch anders. Da ist im Kopf drin diese Zeit der Revolution.
Das heißt, Sie wollen lieber für die Revolution kämpfen, als für den preußischen Monarchen.
Steckt das so ein bisschen ja, der Kaiser Napoleon, das ist schon eine gesetzte Figur. Das ist, wer einmal in Frankreich gewesen ist und hat praktisch dort die Franzosen kennengelernt, wie die ihrem Kaiser heute noch huldigen, das fährt dann schon so ein bisschen mit ab.
Zurück bei den Preußen, bei Michael Tschacher, alias Adolf von Schlippendorf. Der mit der Originalbrille aus dem Stab.
Und wären Sie gerne Preuße gewesen? Ich habe eben einen getroffen, einen französischen Darsteller, der meinte auch, er war erstmal Preuße, aber das war ihm alles viel zu preußisch da. Und seit er dann einmal bei den Franzosen war und gemerkt hat, wie dort französisch reenacted wird, ist er überzeugter Franzose. Also was interessiert Sie am Preußischen?
Ja, das Preußische, da interessiert natürlich eben halt diese Disziplin, die ja eigentlich immer das Preußische schon ausgezeichnet hat. Das ist natürlich hier auch natürlich im Militär zu sehen und diese französischen Offiziere zum Beispiel, die werden von den einfachen Soldaten zwar zur Kenntnis genommen, ja, aber nicht so, dass das in Preußen, wo man gesagt wird, oh, du musst einen Offizier, wenn du den siehst als Mann, du musst dich dann hinstellen, du musst ihn dreist ansehen, bis der Offizier vorüber ist. Na, also da hat das Ganze natürlich so einen gewissen Zug, will ich dann mal sagen.
Und genau diesen Zug, diese Disziplin suchen Sie auch ein bisschen?
Ja, natürlich. Ne, das versuchen wir natürlich auch natürlich mit darzustellen. Ne?
Hätten Sie das auch ein bisschen mehr im Heute gerne? Dass häufiger mal aufgesprungen und salutiert wird?
Oder? Na, nee, also das eben halt nicht. Aber also im heutigen Leben würde ich mir schon, ich meine, ich bin jetzt etwas über 50 und ich merke so schon so einen gewissen Verfall, ich sag mal, auch der Werte.
Passiert eigentlich genau das Gegenteil daran. Ich glaube, dass eine preußische Tugend, die Tugend der Insubordination ist. Es gibt eine lange Tradition, seinem Gewissen zu gehorchen in der preußischen Geschichte, auch wenn man dafür bestraft wurde. Es gibt zum Beispiel einen Grabstein, ich weiß nicht für welchen General, er wählte die Insubordination, wo Gehorsam keine Tugend gewesen wäre oder keine Ehre gewesen wäre. Das wurde also immer anerkannt. Und mich interessiert in der Zeit der Befreiungskriege eben gerade auch die Militärreform, die ja im Grunde auch zu einer politischen Reform allgemein geführt hat. Es ist eigentlich der Ursprung der Demokratisierung in Deutschland. Ich glaube, Gneisenau hat gesagt, wenn wir wollen, dass die Menschen ihr Land verteidigen, müssen wir ihnen erstmal ein Land geben. Und dazu war die Voraussetzung eben die Befreiung der Leibeigenen, der Bauern und auch der einfachen Menschen. Die mussten eben erst das Gefühl bekommen, dieses Land, für das ich hier arbeite, für das ich sterben soll, das gehört mir überhaupt, ich bin ein Teil davon. Und das ist das, was mich besonders daran interessiert.
Und was stellen Sie da?
Ich bin hier eine Magd. Ich bereite das Essen vor und kümmere mich um das Lager.
Aber als Frau haben Sie ja keine tragende Rolle, dürfen Sie keine große Rolle hier einnehmen?
Das ist, für mich ist das auch eine große Rolle. Es geht mir ja um meine persönlichen Erfahrungen. Und was natürlich schön ist, man kann hier im Jahre 1813 auch einmal das Weibchen raushängen lassen, ohne dass es einen im normalen Alltag zum Schaden wird.
Ne? Später Samstagvormittag, Stabsbesprechung.
14 Uhr werde ich dann nochmal kurze Befehlsausgabe machen.
So langsam steigt die Spannung. Bald steht das Gefecht an. Überall sind schon Trommeln zu hören. Und mir wurde mitgeteilt, mit aufs Gefechtsfeld darf ich nicht. Zu gefährlich.
So, jetzt muss ich aber den Knochen hier absägen können. Und schiebe dann mit viel Kraft.
Der Landarzt und Feldlazarettchirurg beschreibt so detailliert, dass manchem sicher schwindlig wird, eine Amputation.
Sonst, wenn ich dann den Blutfluss wieder öffne, läuft er mir aus, der Patient. Also gibt es solche Gewebehaken.
Sie hantieren jetzt so konkret hier mit allen Instrumenten und beschreiben das auch schon so konkret. Das klingt fast so, als ob Sie es schon mal selbst gemacht hätten.
Nein, aber wir haben uns wirklich in die Fachliteratur vertieft, haben das gelesen. Sie merken es gerade, dass wir sehr versiert darüber reden, also theoretisch. Wir könnten es gar nicht anders erklären. Also das wäre mir peinlich. Es muss ja geschichtlich korrekt sein. Weil wenn ich Geschichte darstelle, muss sie auch stimmen.
Weil die Geschichte stimmen muss, haben mich die Soldatendarsteller immer wieder auf Imucic und seinen Kollegen Dirk Heinzer hingewiesen. Immer wenn ich gefragt habe, ob man Krieg darstellen muss, hieß es, wir haben ja auch unser Lazarett, wo gezeigt wird, wie brutal der Krieg war. Es gibt ja auch Verlustdarstellung. Imucic wollte keine Waffe tragen, deshalb Landarzt. Aber reenacten, das wollte er schon.
Der Camping-Aspekt von früher jetzt mit der Historie ein bisschen gekreuzt. Und da hat jetzt die Historie ein bisschen gewonnen.
Das heißt, Sie sind früher schon gerne campen gegangen?
Ja, auf alle Fälle. Das mal selber zeigen, wie das den Menschen damals ging. Und ich habe relativ schnell gemerkt, wie verwöhnt man ist.
Woran?
Wenn Sie bei minus 6 Grad draußen schlafen und haben nur zwei dünne Decken, dann merken Sie früh schon, dass es kalt ist. Und dann, wenn Sie dann zur Wasserstelle gehen und sie ist eingefroren und das Feuer ist aus, dann wissen Sie, wie es den Soldaten damals ging. Und das selbst mitzuerleben im Reenactment ist auch eine Erfahrung, eine Grenzerfahrung häufig.
Rechts, hopp, in und erster Schritt, Marsch, links, rechts vorbei.
Die Darsteller sammeln sich, formieren sich hier am Torhaus Dölitz zu einem langen Zug. Denn zum Schlachtfeld muss noch gut 1 Kilometer zurückgelegt werden. Ein Marsch, Infanteristen, ein Spielmannszug, Trommler. Und die Artilleristen schieben ihre Kanonen, begleitet von den ersten Schaulustigen.
Also wir sind hier in der Bereitstellung.
Die einfachen Soldaten liegen auf der Wiese, rauchen. Die Offiziere stehen zusammen in Gruppen. Bald geht es los. Aus der Rolle fällt jetzt niemand mehr.
Ein letztes Gebet verrichten, an die Lieben daheim denken, schlafen, vielleicht auch was essen, trinken, was man halt so macht, wenn man als Soldat nichts zu tun hat.
Zum Beispiel zeitgenössisches, fragwürdiges Lied gut singen.
Weiße Bohne, weiße Bohne. Weiße Bohne, weiße Bohne, jede Bommerlande, steckt dein Bimmel und lass dich tanzen.
Meine Idee ist es, mit Schwerpunkt links, den Gegner entsprechend erstmal aus der Vorbastion herauszudrücken.
Die letzte Besprechung. Patrick Buro, alias von Borke, zeichnet auf einer Tafel die Gefechtstaktik ein.
Damit wir dann auch wirklich Feuer an den Gegner kriegen.
Es liegt nur an uns, das korsische Ungeheuer endlich aus dem deutschen Vaterlande zu vertreiben. Auf den Sieg der alliierten Waffen, ein dreifaches Hurra!
Hurra! Hurra!
Plötzlich großer Aufruhr, es geht los. In geordneten Reihen rücken die preußischen Truppen auf das Spielfeld vor. In der Ferne die ersten Schüsse. Ich stehe jetzt unter einem Baum, 40, 50 Meter hinter den Soldaten. Der Lärm der Musketen- und Kanonenschüsse ist trotz Ohrstöpsel gewaltig. Neben mir steht Dirk Heinze, einer der Lazarettdarsteller. Beschäftigungslos.
Jetzt stehen wir hier schon so im Gefechtsnebel. Was riecht das denn?
Ja, dieser Pulverdampf riecht nach Schwefel und Salpeter.
Vom Kampf bin ich überrascht. Von Hektik keine Spur. Alles wirkt merkwürdig langsam. Die Truppen marschieren geordnet in Reihen in gemächlichem Schritttempo auf dem Gefechtsfeld hin und her. Offen, nicht robbend oder schutzsuchend. Merkwürdig statisch. Fast wie Schachfiguren.
Ein schnelles Bewegungsgefecht, also wie es in der modernen Kriegsführung und der heutigen Zeit stattfindet, gab es damals nicht. Das ist alles damals also relativ langsam passiert. Zurzeit gibt es noch keine Verlustdarstellung. Also ich hoffe, es passiert noch was.
Noch keine Verlustdarstellung. Das Lazarett ist noch beschäftigungslos. Etwas unrealistisch findet das der Landarzt. Es gibt bei diesem Reenactment natürlich auch Zuschauer, mehrere hundert. Sie schauen von der anderen Seite, leicht erhöht, auf das abgezäunte Gefechtsfeld. Und es gibt einen Live-Kommentator, wie beim Sport. Sichtlich begeistert wird das taktische Vorgehen erklärt.
Also wir wollen dann schon ein fast lehrbuchmäßiges Eingliedern in die Marschkolonne. Also das ist, ja, selbst für die damalige Zeit, das ist lehrbuchmäßig.
Die Schäferei Auenheim ist eingenommen, das Gefecht vorbei. Die Zuschauer strömen nach Hause. Ein letzter Besuch im Lazarett.
Und wie fällt Ihre Bilanz aus?
Wir sind heute nicht zum Zuge gekommen, sozusagen, als Lazarett.
Keine Verluste?
Ja, also ich denke mal, fast unrealistisch wenig. Aber das kommt halt auch darauf an, im Prinzip, ob die Soldaten sich fallen lassen wollen.
Das ist noch eine Frage, wie gesagt, der Uniform. Viele haben dann Angst, dass die Uniform dann beschädigt wird oder verunreinigt wird, dass man sie dann halt eben schlecht reinigen kann, weil es dann auch eine Kostenfrage ist.
Und trotzdem haben Sie jetzt eine blutige Schürze.
Das muss auch authentisch aussehen. Also sagen wir so, das gehört dazu. Also das ist authentisch, das war auch damals so. Und deswegen machen wir das Hobby ja auch.
Deshalb machen wir das Hobby. Ist es das nur ein Hobby vor historischer Kulisse? Mir scheint das so nach diesen zwei Tagen unter Preußen. Ist es nur ein Hobby oder hat Reenactment, die Wiederaufführung von Geschichte, doch eine erinnerungspolitische Funktion, eine gesellschaftliche Bedeutung, Einfluss auf unser Geschichtsbild und Selbstverständnis? Wolfgang Hochbrook, Professor für Nordamerikanistik in Freiburg, beschäftigt sich schon seit Jahren wissenschaftlich mit Reenactments. Aber nicht nur das, er hat auch schon selbst reenacted.
Das war in Davenport, Iowa, wo ein Reenactment stattfand. Und irgendwann sagten die, weißt du was, wenn du wissen willst, warum uns das so fasziniert, dann leg mal deinen Block und deinen Stift zur Seite und zieh hier die Jacke an, probier mal die Mütze auf. Hier hast du eine Hose, die passte mir dann nicht, da habe ich mir selber eine gekauft. Das war dann schon der Einstieg. Als nächstes fand ich mich als Nummer 4 hinten am Hebebaum einer 12-Pfünder-Kanone wieder, die noch aus dem Bürgerkrieg stammte. Und ja, dann gab es so diesen Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, so könnte es ausgesehen haben. Das ist natürlich Quatsch, denn wenn man das dann sozusagen wiedererkennt, heißt es eigentlich, dass man filmische Bilder wiedererkennt, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Gleichzeitig ist man dann auch natürlich, wenn man denkt, so könnte es ausgesehen haben, auch schon wieder auf der Metaebene. Das heißt, das Fenster in die Geschichte, das man sich da fast fantasiert, ist im gleichen Moment auch schon wieder zugeklappt. Aber es gibt Leute, die werden regelrecht süchtig danach, nach diesen History Flash, nennen es manche im Englischen jedenfalls, oder Period Rush, also so diese Momente, wo es so aussieht, als ob.
Ist das genau das? Also mir haben auch mehrere Darsteller unabhängig voneinander von Waterloo erzählt, als Waterloo reenacted wurde. Und von diesem einen Erlebnis, als die feindliche Kavallerie auf sie zugeritten kam, die Erde bebte, der Pulverdampf alles unübersichtlich machte und sie wirklich, also wirklich in ganz in echt um ihr Leben zittern mussten. Und dabei bekamen die dann richtige leuchtende Augen. Ist es das, was die Reenactor suchen?
Es ist Teil einer Erlebnisökonomie. Für die Leute damals war es ihre Lebenswirklichkeit. Für uns ist es eine Erlebniswirklichkeit. Und es ist ja durchaus eine Tendenz in der Gegenwart, dass man versucht, etwas zu erleben, also wie ein Abenteuer, nur möglichst nicht zu abenteuerlich. Also es soll eigentlich so aussehen, als ob, aber nicht gefährlich sein.
Aber Sie haben es gerade schon gesprochen, man sucht dieses Eintauchen, dieses Miterleben. Immersion ist so das Schlagwort, immersiv das Schlagwort in der Kunst, im Theater, in der Performance-Szene. Und dazu kommt jetzt heute auch noch das Versprechen von Virtual Reality, dass er auch so ein Versprechen ist vom richtig Eintauchen, vom wirklichen Eintauchen. Schließt sich da das Reenactment an? Also warum soll neuerdings alles am ganzen Körper mit allen Sinnen erfahrbar gemacht werden, auch ohne Verstand?
In dem Maße, in dem wir immer mehr in einer virtualisierten Welt leben, ist diese Art von körperlichem Selbsterlebnis, Selbsterfahrung natürlich etwas, was einen nochmal ganz eigenen Wert bekommt. Ich meine, wir arbeiten heutzutage kaum noch auf dem Feld oder auf dem Bau. Die wenigsten haben diese körperliche Selbsterfahrung des etwas Getanhabens, wenn sie abends nach Hause kommen. Und das wird dann halt woanders gesucht, auf dem Tennisplatz oder eben bei solcher Art Reenactments am Wochenende. Die Immersion findet eigentlich eher statt in die Gruppe, mit der man dort ist. Das sind die Leute, die man trifft, mit denen man sich einig weiß über die Ziele und die Wünsche, die man hat. Das kann ein sehr schönes Erlebnis sein.
Das führt zu der Frage, für wen wird eigentlich reenacted? Ist das eine Theateraufführung, die man für den Zuschauer auf die Bühne bringt, oder ist reenacted man fürs eigene Erleben, für sich selbst?
Die meisten machen es für sich selber. Zumal in Deutschland auch Reenactments vor Publikum nach wie vor eine Sache sind, die weniger passiert. Die napoleonischen Reenactments zum Teil.
Also die Völkerschlacht unter anderem.
Ja, die Völkerschlacht bei Leipzig war sicherlich diesbezüglich ein Dreh- und Angelpunkt auch der neueren Reenactment-Geschichte in Deutschland. Waterloo seit Jahren und Jahrzehnten schon. Die Mittelalterszene, die stellt nochmal was ganz Eigenes dar. Da hat sich mittlerweile so eine eigene Cottage-Industry entwickelt, wo auch Leute von leben, von der Produktion solcher mittelalterlicher Sachen, jetzt in Anführungszeichen gedacht, Gegenstände und Kleidungsstücke und so weiter. Ansonsten Reenactments des Bürgerkriegs, des Ersten, Zweiten Weltkriegs und so, das spielt sich häufig auch ohne Publikum ab. Und für viele ist es tatsächlich eher dieses Selbsterlebnis in der Gruppe. Das kann im Idealfall geradezu Brechtsche Lehrstückqualitäten annehmen, dass man also über die Auseinandersetzung damit, über das tatsächlich Erleben, dann auch anfängt, darüber zu reflektieren und sich überhaupt mal die Situation dieser Leute klarzumachen. Was heißt das für einen Bauernjungen aus Westfalen, dass er jetzt da mit dem 5. Westfälischen Landwehrregiment bei Waterloo auf dem Acker steht, ne?
Was ich in Ihrem Buch ganz interessant fand, meist wird Reenactment ja mit Kommerzialisierung und auch einer gewissen Art von Verramschung von Geschichte mit Eventkultur oder noch negativer so mit Disneyfizierung beurteilt. Sie beschreiben es aber auch als Populärkultur von unten, als Aneignung von Geschichte von unten. Das müssen Sie mal erklären.
Ja, es ist eben nicht ein Event, der vorstrukturiert ist und an dem man nur als passiver, auch zahlender Gast teilnimmt, so wie eben Disney-Parks, sondern es ist eine kollektive Theateraufführung. Das hat eben auch was von Selbstaneignung, auch Wiederaneignung von Geschichte. Ich habe sehr oft erzählt bekommen, Geschichte war stinklangweilig und hier machen wir es jetzt selber und dadurch kommt dann auch eine Beschäftigung wieder mit der Geschichte. Dadurch kommt dann ein Hinsetzen und Nachlesen und Nachforschen. Ich habe da Leute erlebt, die über diese Nachforschung zu Spezialisten geworden sind, in einer Art und Weise, wie wir als Wissenschaftler das überhaupt nicht leisten können.
Das ist eine interessante Frage, die ich mir auch die ganze Zeit gestellt habe, wie wichtig eigentlich Geschichte überhaupt für die Reenactor ist. Mein Eindruck war manchmal, dass man es vielleicht mehr als Hobby sehen sollte und dass es eben ein Hobby ist, für das die Geschichte den Plot, den Spielort und vor allem die Regeln liefert, nämlich mit dem ganz, Sie haben es gerade schon angesprochen, bekannten, wichtigen A-Wort, also der Authentizität. Die Authentizität liefert sozusagen den Regelrahmen, aber eigentlich meint man gar nicht die Geschichte, wenn man spielt, oder?
Das kann man nicht pauschalisieren, aber Sie haben durchaus für, ich denke, viele, die da mitmachen, recht. Es ist wie bei anderen Hobbys auch, man fängt an, aus welchem Grund auch immer, man bleibt wegen der Kumpels. Ein wirklich intensives Geschichtsbewusstsein oder eine kritische Auseinandersetzung mit Geschichte ist keine Voraussetzung und auch nicht notwendig ein Effekt dessen, dass man das macht.
Aber meistens ist es für Historiker oder Historiker interessieren sich ja eher selten, welche Schuhe getragen wurde und welche Schnürsenkel dafür verwendet wurden. Es geht um eher gesellschaftliche Entwicklung, Trends, Weltbilder, Einstellungen, vielleicht auch Verbrechen und Errungenschaften. Bei den Reenactern geht es ja immer um, naja, die Originalbrillengläser, Wollsocken und Holzschuhe. Was bringt mir denn das fürs historische Verständnis? Weiß ich mehr über Geschichte, wenn ich auch mal richtig ordentlich gefroren habe? Also was ist relevantes historisches Wissen?
Haben Sie schon mal versucht, ein paar Meilen in Holzschuhen zu laufen? Also wenn ich mir jetzt Völkerschlacht bei Leipzig, ne, manche dieser Landwehrregimenter hatten gar keine Stiefel. Die haben Holzschuhe getragen. Da drin zu marschieren ist schlicht und ergreifend unmöglich. Also sind die wahrscheinlich barfuß gelaufen und haben die Schuhe überm Ast getragen. Also solche Art Sachen.
Aber muss ich das wissen? Also ist das das, was, wo uns Geschichte weiterhelfen kann, was ich über Geschichte wissen sollte?
Es ist dann auf keinen Fall mehr nur eine Geschichte der Herrscher und der Schlachten, sondern es ist eher eine Geschichte von unten. Es ist eine Geschichte der kleinen Leute. Es ist eine Wiederentdeckung, eine Wiederholung im mehrfachen Wortsinne dessen, wie es von den einfachen Leuten, die unsere Vorfahren in den meisten Fällen gewesen sind, wie das von denen erlebt wurde.
Ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen. Warum ist denn die Vergangenheit so interessant fürs Hobby? Was ist so erstrebenswert an der Vergangenheit? Warum machen die das? Was interessiert die an der Vergangenheit?
Die einen machen es aus Spaß, die anderen machen es, weil sie eben den Eindruck haben, in der Gegenwart den Boden unter den Füßen zu verlieren und versuchen sich damit dann wieder an Vorfahren, an ihre eigene Geschichte heranzuarbeiten. Und die meisten machen, weil es eben eine Spielform ist, an die sie irgendwie herangekommen sind und die ihnen Spaß macht.
Das klingt auch schon so, ne? Authentizität spielt immer eine große Rolle. Wie ernst muss das Ganze denn sein? Gibt es auch Reenactments, wo Platz für Ironie ist? Oder ist das immer so eine Art Karneval, nur noch ernster?
Das kommt auch wieder sehr auf den Einzelnen an. Die Ironie ist unausweichlich, ne? Es gibt keine lebendige Geschichte. Es gibt nur Geschichte und es gibt das, was wir daraus und davon uns eben wiederholen, wieder konstruieren. Und manches davon bleibt auch letztlich doch Mutmaßung. Also um dieses als ob, um diese Ironie kommen wir eh nicht drum herum. Und die meisten sind sich darüber auch im Klaren. Aber das ist schon witzig. Auf dem Acker kommt dann doch wieder dieser Moment durch, dieses, das Erleben wollen, dieses, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Man steht hinten an der Kanone und denkt, oh, so könnte es tatsächlich ausgesehen haben.
Versuchen wir nochmal genauer zu fassen, was das eigentlich ist, Reenactment. Ist es eine Aufführung? Ist es eine Inszenierung? Ist es eine Art Gedächtnisritual? Sie haben es, glaube ich, auch Geschichtstheater genannt.
Ja, alle drei. Es ist ein Gedächtnisritual, wie es die früher in sehr viel ernsthafterer Form gegeben hat. Da marschierten dann tatsächlich irgendwelche Soldatenregimenter der Gegenwart auf und es wurde mit großem Brimborium dann ein Jahrestag gefeiert. Es ist eine Inszenierung, insofern als man nur rekonstruieren kann, was sich ungefähr abgespielt haben könnte. Und es ist eben auch was Karnevalistisches, insofern als sehr viele daran mitwirken, mitspielen und man eine in der gemeinsamen Aufführung auch heutzutage ja durchaus feiert, dass man eben nicht mehr aufeinander schießt. Nehmen Sie die Völkerschlacht bei Leipzig.
Aber trotzdem habe ich das wird ja häufig erwähnt, dass man durch das Nachstellen, durch das Reenactment auch eine gewisse Friedensarbeit leisten möchte oder die Einigung Europas. Trotzdem, ich habe diese didaktische Grundidee noch nicht so richtig verstanden. Durch diese Wiederaufführung von Krieg und von Gewalt und eines, im Falle der Völkerschlacht von Leipzig, eines unglaublich brutalen Gemetzels, also durch den Grusel versteht man besser. Also das ist so eine Art Splatterfilm, der abschrecken soll. Ist das, was dort funktionieren soll, didaktisch?
Ja, ein Splatterfilm ist es ja gerade nicht. Ne? Es wird ja eben nicht wirklich geschossen. Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ein Freund von mir in den USA, der war Tierarzt. Da können Sie sich vorstellen, was da so in der Praxis übrig bleibt am Ende eines Tages. Das hat der in Plastikschläuche gepackt, hat das Leuten um den Bauch gebunden und bei der nächsten Gelegenheit, wenn sie dann an eine Kanone rankamen und die auf sie feuerte, haben diese Leute die Plastikschläuche aufgerissen und das flog dann halt in der Gegend rum. Die Zuschauer sind reihenweise umgekippt und schreiend weggerannt. Das hatte einen didaktischen Effekt, der mit Sicherheit durchschlagend war, aber darum ging es ja eigentlich nicht. Es ging ja darum.
Wie waren die Reaktionen dann? Das Erlebnis, das ich gemacht habe, war ja, dass die meisten wollten, sie nannten das immer, keine Verlustdarstellung machen. Es wurde gesagt, na, die Uniform ist eben teuer, deshalb schmeißt man sich nicht so auf den Boden, es könnte Flecken geben. Theaterblut hatten wir auch versucht, das hatten wir dann auch sein gelassen, weil die Uniformen eben teuer sind, man das Theaterblut nicht mehr rausbekommt. Also man will immer eigentlich relativ authentisch sein, aber an diesem Punkt ist man dann sehr unauthentisch. Also den Tod kriegt man dann doch nicht richtig mit rein.
Ja, das sind aber jetzt dann wieder eben diese Kostümcamper. Ne?
Können Sie das nochmal beschreiben? Warum ist das manchmal, reicht es manchmal nicht aus, Geschichte intellektuell zu erfassen, was wir sonst machen, wenn wir Geschichtsbücher lesen oder Filme schauen?
Es reicht aus meiner Sicht nie aus, Geschichte intellektuell nur zu erfassen. Egal was es ist, wenn ich es nur intellektuell erfasse, dann habe ich es nicht wirklich begriffen. Ich muss an die Sachen auch rankommen können. Ich muss eine Idee davon haben, was Menschen gefühlt haben, gespürt haben oder heutzutage spüren, wenn sie in eine ähnliche Situation kommen. Das gilt übrigens für Juristen und Mediziner genauso wie für Historiker.
Ein Grundproblem, das ich dabei aber auch sehe, ist, dass diese Geschichte, die hier meistens erzählt wird, da geht es meistens um Schlachten, da geht es um Krieg, da geht es Völkerschlacht von Leipzig, ein brutales Gemetzel mit hunderttausenden Toten. Also es ist fast immer auf Gewaltgeschichte, Militärgeschichte reduziert. Die steht im Mittelpunkt. Also wenn Reenactment großen Einfluss hat, dann verschiebt sich ja auch genau dorthin, zu Gewaltgeschichte und Militärgeschichte, das Geschichtsbild insgesamt.
Nee, das ist für viele eben, die daran tatsächlich, also die sich damit ernsthafter beschäftigen, ist das der Einstieg gewesen, war es für mich ja auch. Und dann kommt der Punkt, wo man das nicht mehr braucht. Es gibt eine Menge Leute, die dann weitergezogen sind sozusagen und heutzutage mit Museen arbeiten, mit Schulen arbeiten. Ich mache heute keine Reenactments mehr, aber ich gehe noch in 8. Klasse Schulen und erzähle da was, anschaulich in der Uniform eines Unionsinfanteristen, über die deutschen 48er, die damals nach Amerika entkommen sind und dort den amerikanischen Bürgerkrieg mitgeholfen haben zu gewinnen. Deutsche in den letzten 150 Jahren auf der richtigen Seite und dann auch noch gewonnen, das hatten wir nicht so häufig. Insofern ist das etwas, was auch geschichtsdidaktisch bei den Kindern immer sehr gut ankommt. Die Reaktion ist immer die gleiche. Endlich mal was Positives. Es ist eine der wenigen Momente in der Geschichte der letzten 200 Jahre, wo wir eindeutig eine positive Bilanz ziehen können und wo wir etwas anbieten können, was auch als identifikatorisches Moment für die heranwachsende Generation wirken kann.
Aber ich höre bei Ihnen raus, dass sozusagen so eine reine Darstellung von einer Schlacht als auch inszenierte Erinnerung, als Gedächtnisritual, wie das in Leipzig auch passiert ist oder auch noch weiter passiert, das halten Sie durchaus für problematisch.
Ja, ich würde sowas in Deutschland in der Größenordnung und überhaupt eigentlich nicht machen wollen. Wenn die das in Waterloo durchziehen, in Belgien, dann ist das eine belgische Sache. In Deutschland, finde ich, sollten wir darüber auch schon wieder hinaus sein. Aber eine kritische und eine konstruktive Auseinandersetzung, wie sie beispielsweise momentan an manchen Orten mit dem Ersten Weltkrieg geführt wird, die sehe ich durchaus als sinnvoll.
Aber Sie haben es gerade schon angesprochen, die Grenzen des Reenactments. Mhm. Also was soll und was kann reenactet werden? Dieser Anspruch, lehrreich zu sein, hat ja seine Grenzen. Genau dort, wo Geschichte vielleicht auch mit am lehrreichsten sein könnte. Den Tod kann man nicht nachspielen, den Holocaust zu reenacten verbietet sich. Aber Historiker haben mir erzählt, dass es inzwischen auch Stalingrad reenacted wird und inzwischen sogar in kleineren Szenen der Afghanistan-Krieg. Also wo sind die Grenzen?
Die Grenzen sind die sie selber ziehen dabei. Die Amerikaner haben auch schon in den 80er Jahren den Vietnamkrieg reenacted. Da dreht sich an, als Deutschen zumindest, der Magen rum. Ich hatte auch Leute, die freudestrahlend auf mich zugelaufen sind, wo sie wussten, ich bin Deutscher, und mir erzählten sie, reenacten also Waffen-SS. Und da war kein kritisches Bewusstsein dabei. Man kann es nicht generalisieren. Es ist wie in allen anderen Hobbys, es ist wie in allen anderen Ecken, wo man es mit Menschen zu tun hat. Fünf Leute bringen im Zweifelsfall fünf verschiedene Meinungen mit.
Nochmal zum Schluss die Frage, ist es jetzt ein nettes Hobby oder hat es gesellschaftliche Bedeutung? Wie ernst müssen wir es nehmen?
Beides. Es ist auf jeden Fall beides. Kommt darauf an, mit was für einer Einstellung ich da rangehe. Und also zu ernst nehme ich eigentlich am liebsten gar nichts.
Das war Wolfgang Hochbrook, Professor für Nordamerikanistik in Freiburg. Und das war Mikrokosmos, Kriegsspielen. Beobachtungen vom Reenactment der Völkerschlacht bei Leipzig. Eine Reportage von Philipp Schnee. Redaktion hatte Marietta Schwarz. Ton und Technik Ralf Perz. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.